Damit schließe ich diese Information und möchte zum Thema kommen, Vater, Herz, beziehungsweise zurückkommen. Wir sind ja schon drauf eingestellt. Und ich möchte euch zunächst mal etwas lesen aus einem sehr interessanten Buch, Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. Kein christliches Buch, ja, aber lesenswert. Und dann heißt es folgendermaßen: Ein Freund erzählte mir kürzlich, wie die Polizei seine Personalien überprüfte. Er hatte im Büro früher Schluss gemacht, um seine 4-jährige Tochter vom Kindergarten abzuholen. Gut gekleidet, mit dem Aktenkoffer an der einen Hand und seiner Tochter an der anderen, entschied er auf dem Weg nach Hause, mit ihr noch auf den Spielplatz zu gehen. Sie wollte das so gerne. Dort richtete er ihr zweimal die beim Spielen im Sand verrutschte Wollstrumpfhose. Mein Freund griff seiner fröhlichen Tochter dazu unter den Rock. Beobachtende Mütter hatten beim ersten Mal schon mit bösen Blicken reagiert und beim zweiten Mal empört die Beamten zu Hilfe gerufen. Binnen weniger Minuten trafen sie ein. Mein Freund musste sich als Vater ausweisen. Kannst du dir vorstellen, wie du jetzt als Vater nach Hause fährst? Mit welchen Gefühlen? Mit welchem Selbstbewusstsein? Ja, toll, dass ich Vater sein darf. Vater sein in Deutschland in der Gegenwart. Keine einfache Aufgabe für manche. Es gab 2014 eine große Vaterstudie in Deutschland, die durchaus ermutigend war aus meiner Sicht, und wo also zum Beispiel, also übrigens durchaus repräsentativ auch mit über 1000 Befragten, und ich zitiere von den Machern der Studie: Sie haben klare Vorstellungen davon, was einen guten Vater ausmacht. Sie wickeln, schmusen, helfen im Haushalt und bleiben doch die Vollzeiternährer. Das war so die grob Draufsicht sozusagen. Allerdings ist auch ziemlich deutlich geworden, dass ein großer Graben zu finden ist zwischen dem Anspruch ans Vatersein, ja, die Rolle, die man spielen will und muss und soll, und der Realität. Ja, das merkt man zum Beispiel darin, dass auf die Frage, was macht einen guten Vater aus, 81% gesagt haben, er verbringt so viel Zeit wie möglich mit den Kindern. Und die gleichen Leute kreuzen dann zu 61% an, er sorgt mit seinem Einkommen dafür, dass es der Familie gut geht. Und genau das ist auch, was die meisten Mütter, die meisten Frauen von ihren Männern, wenn sie denn Kinder haben, erwarten nach wie vor, auch in der emanzipierten Gesellschaft, dass die Väter das Familieneinkommen erwirtschaften. Und genau hier entsteht die Zerreißprobe für ganz viele Männer. Ja, an ihnen wird herumgezogen und gezerrt. Viele konkurrieren im Beruf mit anderen Männern, die keine Kinder haben. Und das ist echt schwierig für viele. Ja. Und aus diesem Grunde will ich dir als Vater am heutigen Tag mit meiner Predigt nicht noch mehr Druck machen. Ja, ich will dir nicht sagen, was du alles falsch machst, denn wahrscheinlich weißt du es selber. Zweitens ist es ja so, dass ich auch nicht perfekt bin als Vater. Das wird dann gleich noch auch zum Vorschein kommen, denke ich mal. Und zum Dritten ist das auch kein geeigneter Ort hier vor versammelter Mannschaft sozusagen, in der Gemeindepredigt, wo viele Augen bzw. Ohren eben zuhören, auch viele Frauen unter uns sind, das ist ja auch gut so, ja, also unterschiedliche Perspektiven, nicht jeder Vater ist. Wenn wir jetzt ein Vaterseminar hätten, könnte ich noch ein bisschen anders reden. Ich habe das gern gemacht mit meinem Seniorkollegen Joachim Deschner zusammen in Burgstedt an der Bibelschule, haben wir Väterseminare gemacht und das waren rührende Momente für mich. Ja, also zum Beispiel bei einem so einem Seminar habe ich einfach mal so quasi zum Einstieg in das ganze Thema eine Flipchart geschrieben, mein Vater. Ja, also die Mehrheit von den Teilnehmern waren selber Väter, nicht komplett, aber die meisten. Mein Vater. Und jetzt überlegt doch mal, was fällt euch als erstes ein als Stichwort zu den zwei Worten mein Vater. Was kommt euch in den Sinn? Was sind eure Assoziationen? Ja, ein bisschen Zeit und dann haben sie so angefangen zu reden und dann merkte ich, die einen haben mit großer, großer Hochachtung vor ihren Vätern gesprochen, wie viel Wert sie darin sehen, was diese Person in ihr Leben gelegt hat. Und bei anderen kam gar nichts aus dem Mund, sondern nur hier oben aus den Augen die Tränen. Ja, bei einem wusste ich dann auch noch, der Vater ist Alkoholiker. Und dann konnte ich mir das ungefähr zusammenreimen. Ich wusste, woher die Tränen kommen. Das ist auch Vatersein in Deutschland. Wir sind ja als Menschen quasi immer eingebunden in eine lange Generationenkette. Wenn du jetzt hier sitzt als Kind deiner Eltern, dann bist du sozusagen das letzte Kettenglied, beziehungsweise das erste, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Die Eltern unter uns, die sind jetzt gerade hier zu finden. Ja? Die Großeltern, wer gehört hier alles zu den Großeltern? Darf ich mal Handzeichen bitten? Ja, die Großeltern, mal Hände hoch. Doch einige, ihr seid hier. Wie sieht's aus mit Großeltern? Urgroßeltern, haben wir die auch unter uns? Urgroßeltern, haben wir auch noch welche? Und wie sieht's aus mit Ururgroßeltern? Wird's langsam dünn, ja? Ja, das habe ich so ähnlich erwartet. Ich persönlich bin teilweise hier zu finden, teilweise hier, bin auch schon Großvater, ja. Meinen eigenen Vater habe ich dieses Jahr verloren im Januar, dem ich viel zu verdanken habe, ja, sozusagen das Kettenglied hinter mir schon abgeknickt. Meine Mutter nicht, aber mein Vater. Wie dem auch sei, also wir können die Kettenglieder zurückverfolgen und machen teilweise interessante Entdeckungen, wen es da alles so gibt, ja. Also einer meiner Vorfahren zum Beispiel, einer der prominentesten meiner Vorfahren heißt Dr. Johannes Geiler von Kaisersberg, einer der Vorreformatoren. Ich bin dankbar, dass es diesen Mann in meiner Ahnenreihe gibt. Allerdings bin ich froh, dass ich nicht Geiler heißen muss, denn angesichts meiner Aufgaben als Sexualethiker, ja, morgen Unterricht wieder an der BTA zum Thema Sexualethik. Geiler spricht über Sex, käme ein bisschen komisch rüber. Ja. Aber versteht ihr, wie ich meine? Ich heiße lieber Scheller, das ist neutraler an der Stelle, obwohl manche eben auch mit dem Namen Geiler durchs Leben kommen. Und also was hinter dir liegt, das haben wir alles sicher. Ja, deine Großeltern und so weiter und so fort. Was vor uns liegt, da sind immer die großen Fragezeichen. Du kannst dir deine Verwandtschaft, die du nun einmal hast, deine Vorfahren, deine Eltern, deinen Vater nicht aussuchen. Das ist gegeben und gesetzt, du musst irgendwie damit klarkommen. Aber du kannst überlegen, was du selber machst und konkret am heutigen Tage an die Väter gerichtet, wie du dein Vatersein lebst. Denn das Zeitfenster, das du zur Verfügung hast, um deine Kinder zu prägen, ist ja nicht wirklich groß. Ja, das sind so ein paar Jahre von dem Moment, wo sie geboren werden, ja, und dann sind ja so schnell ins Land gegangen und dann sind die Jahre schon wieder vorbei, wo wir sie ziehen lassen müssen und wo wir dann eigentlich als Väter nur noch beten und hoffen können, dass irgendwie das, was wir versucht haben, in ihr Leben hineinzulegen, nach bestem Wissen und Gewissen nachwirkt und sich positiv auswirkt. Den Müttern geht es natürlich genauso. Ja. Und allein diese Tatsache heißt für mich, wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie sieht Vatersein denn aus? Wie kann das gut gelingen angesichts der Spannungsfelder? Und nun ist es ja so, dass Väter sich unterschiedlich gut vorbereitet fühlen auf ihre Aufgabe. Es hängt damit zusammen, dass die einen Väter halt ziemlich überraschend vor der Aufgabe bzw. vor der Tatsache stehen, dass sie plötzlich Väter sind. Aus Spaß wurde Ernst, Ernst lernt heute laufen. Ja, das ist so die eine Situation. Andere sind da viel zielstrebiger und haben geplant und haben überlegt, wie das laufen kann. Ja, ob das immer so funktioniert, wie die Planung läuft, ist eine andere Frage. Aber sie haben sich Gedanken gemacht. Aber wie dem auch sei, unterm Strich hängt nach meinem Verständnis jetzt ganz viel davon ab, ob man als Vater jetzt Entscheidungen trifft. Und zwar zwei Entscheidungen, die sind aus meiner Sicht ganz wesentliche. Erstens, nehme ich die Gabe, Vater sein zu können oder es eben auch schon zu sein, faktisch, biologisch, als Aufgabe an, ja oder nein? Ist das für mich eine Aufgabe, die ich annehme? Ja, das mache ich jetzt, das ist mein Job, das ist meine Verantwortung, meine Berufung. Und Frage Nummer zwei, welches Bild oder welchem Bild von Vater sein möchte ich denn gern entsprechen? Was habe ich da eigentlich im Kopf? Ist das mein eigener Vater nur? Welche Vaterbilder schwirren mir durch den Kopf? Was ist mein Ideal sozusagen? Und nun ist es so, wenn man nicht so ein Bild vor Augen hat, dann entwickelt sich das irgendwie. Ja, also alles Mögliche zieht und zerrt an dir herum, der Beruf und die Frau und die Kinder und so weiter und so fort. Und alle Möglichen wollen was von dir, die Gemeinde natürlich auch. Ja, und zum anderen werden dann deine Persönlichkeitsmuster voll durchschlagen und du bist dann eben ein typischer Vater wie. Und es gibt so Klassikermodelle sozusagen von den Vaterbildern. Ich möchte euch vier davon vorstellen. Erstens der Familienrichter. Der Familienrichter ist der, der tagsüber auf Arbeit ist und abends die Urteile fällt. Oder dann hättest du noch den Oberstudienrat. Das ist der, der immer alles besser weiß. Oder es gibt den Pascha, der sich die Pantoffel bringen lässt. Oder es gäbe auch noch die Möglichkeit des Totalausfalls, bei dem es keinen Unterschied macht, ob er da ist oder nicht. Und noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich habe meine Familie natürlich mal gefragt, meine Kinder, meine Frau, hört mal, was sagt denn ihr zu mir eigentlich, wenn ich mich jetzt so als Vater gehen lassen würde, einfach so mein Naturell, welchen von den vier Typen würde ich am ehesten entsprechen? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, na Oberstudienrat. Ja? Nun glaube ich, dass es kein Fehler ist, wenn man das ein oder andere weiß, aber versteht ihr, im Alltag deiner Familie ist es ja nicht immer nur weise, sei das letzte Wort quasi im Sinne von ich weiß es aber besser zu haben. Ja, das hilft ja nicht unbedingt in jeder Situation. An welchem Vaterbild orientierst du dich als Vater? Oder wenn du noch keiner bist, woran könntest du dich orientieren? Und ich möchte an der Stelle einen Bibeltext ins Spiel bringen. Er steht in Epheser 5, Epheser 3. Und zwar zwei Verse nur davon. Wir brauchen sie hier nicht auf dem Beamer. Ich denke, das reicht aus, wenn ich sie einfach mal lese. Paulus entwickelt es sozusagen von dem Gedanken her, wo es um Gemeinde, um den Adel der Gemeinde geht, um diese unglaubliche Weisheit Gottes, die mit der Gemeinde zum Ausdruck kommt. Und dann schlussfolgert er oder reagiert darauf und sagt Folgendes. Ich lese zunächst mal nach der Neuen Genfer. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Jetzt nochmal die Elberfelder, Epheser 3, 14 und 15 ist das. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf Erden benannt wird. Jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde wird vom Vater im Himmel benannt. Das heißt nichts anderes als die Tatsache, also wenn du selber Vater bist, dann leitet sich dieses dein Vater sein letzten Endes davon ab, dass es einen Vater im Himmel gibt. Das ist sozusagen das Urbild des Vaterseins. Ja? So nach dem Motto, mein Vater im Himmel ist der Chef im Universum und ich darf auch ein kleiner Vater sein. Was für ein Adel, Vater sein zu können. Eine Verantwortung, aber eine tolle Aufgabe, weil man Menschen prägen kann auf eine Art und Weise, wie viele andere das nicht können oder die Möglichkeiten nicht haben dafür. Und jetzt werden die Bibelkundigen unter uns wissen, ja klar, es gibt verschiedene Texte in der Bibel, Alten wie Neuen Testaments, wo zum Ausdruck kommt, dass eine Parallelität besteht zwischen Gott im Vater, dem Vater im Himmel und menschlichen Vätern. Dass natürlich auch viele Texte und Aussagen zu finden sind, wo du merkst, die menschlichen Väter kommen da nicht ran, bei weitem nicht. Und es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, ja, das steht außer Frage. Aber du hast immer auch wieder gewisse Ähnlichkeiten, die auffallen und Vergleiche, die getroffen werden. Und ich will an der Stelle mal aus Zeitgründen mich nur auf einen einzigen beschränken, nämlich den Vergleichen, die man ziehen kann aus dem Vater unser. Das wahrscheinlich so gut wie alle hier im Raum kennen, das Vater unser mit seinen Bitten. Und aus meiner Sicht gibt es mindestens 4 konkrete Punkte im Vater unser, die uns etwa ein Vaterbild vor Augen stellen, dem man nacheifern kann, das erstrebenswert ist. Zum Beispiel in der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Also die Rolle des Vaters zu ernähren und zu versorgen. Kommt auch in anderen Texten zum Ausdruck. Ja, Jesus sagt ebenfalls in der Bergpredigt, wer von euch, ja, dem sein Sohn um ein Brot bittet, gibt ihm denn einen Stein. Wenn der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm eine Schlange. Und dann jetzt mal im Liedtext, was ja dann vertont wurde, ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Also das ist irgendwie typisch für einen guten Vater, dass er seine Familie versorgt mit dem, was sie brauchen. Nicht unbedingt mit dem, was sie sich immer wünschen, aber dem, was sie faktisch brauchen. Eine genuine Aufgabe des Vaterseins, dass man versorgt, wohl wissend, dass es natürlich Situationen gibt in unserem Lande, vielleicht auch hier in der Gemeinde, wo es gar nicht möglich ist, dass der Vater das jetzt macht, wo die Frau die Rolle übernehmen muss, vielleicht aus bestimmten Gründen. Aber zunächst mal liegt die Verantwortung und damit auch die ganzen Spannungsfelder, die damit verbunden sind, bei dem Vater. Oder die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, also der Vergleich, die Barmherzigkeit des Vaters. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Und weiter? Er warf unsere Sünden ins ewige Meer, kommt, betet den Ewigen an. Genau, also haben wir, denke ich, sehr gut vertextet in diesem Lied. Und die Frage, die sich dir stellen möchte als Vater ist, wie sieht's denn eigentlich mit deiner Geduld aus? Die Frage muss ich mir definitiv auch stellen. Ja, wissen deine Kinder, egal was passiert, ich kann nach Hause kommen? Wie der verlorene Sohn in Lukas 15. Egal, was passiert ist, Lukas 15 Situation ist ja quasi ein Super-GAU nach altorientalischen Zusammenhängen, was da passiert ist. Und trotzdem, der Vater nimmt diesen Mann wieder an, diesen Sohn. Das ist beeindruckend. Ja. Es kann eine Menge passieren im Leben, aber eins weiß ich, was immer für ein Scheiß auch passiert ist im Leben, zu meinem Vater kann ich kommen. Beeindruckend. Ja, beeindruckendes Gleichnis in vielerlei Hinsicht. Ich finde, solche Väter braucht das Land. Oder drittens, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Väter haben die Aufgabe, ihre Familie zu schützen. Errette uns von dem Bösen. Übrigens für meine Frau, als ich sie gefragt habe, was erwartest du denn eigentlich von einem guten Vater? Erzähl mir mal ein bisschen was. Das war einer der ersten Punkte, die kam. Väter schützen ihre Familie und auch ihre Frau, wenn es drauf ankommt. Ja, das war ihr ganz, ganz wichtig. Also das heißt, sie stellen sich vor ihre Familie und verstecken sich nicht dahinter. Das ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Ja? Also wir haben ja 3 Jungs und ein Mädel, wir sind mittlerweile alle schon erwachsen. Aber die mussten wir nun alle irgendwie durchs Schulsystem schleusen. 3 Jungs in einem Schulsystem mit fast nur Frauen. Von der Grundschule angefangen, Kindergarten auch gleich noch mit dazu, bis hin zum Gymnasium. 80% gefühlt Frauen, nix. Bin kein Frauenfeind, überhaupt nicht, aber versteht ihr, es ist ein einseitiges Bild. Und dann hatten wir teilweise mit sehr guten Persönlichkeiten zu tun, aber mit anderen auch, wo ich den Eindruck hatte, erstens können die Jungs nicht verstehen, zweitens wollen sie auch nicht verstehen. Ja, und meine Frau sagt, du musst jetzt mal bitte zum Elternabend gehen, ich halte das nicht mehr aus. Dann habe ich gesagt, klar, okay, dann gehe ich jetzt, ja. Okay, also lass dich jetzt nicht als Vater abwimmeln, das geht ja jetzt gar nicht, hab da Flagge gezeigt. Ja, ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig war. Oder vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Väter schützen die Privatsphäre ihrer pubertierenden Kinder, wenn sie anklopfen, wenn sie mal dort ins Zimmer möchten. Und nicht einfach reingehen. Man klopft an und wenn dann ein Nein ertönt, dass man dieses Nein auch akzeptiert. Also beim 2-jährigen Kind vielleicht anders, ja? Also, aber in der Pubertät sieht die Sache anders aus. Und denn stellt euch einfach mal bei der Tochter vor, sie wird dieses Nein in ihrem Leben noch so oft brauchen in Situationen, ja, dass sie das trainiert hat, Nein. Und wenn ich Nein sage, heißt das auch Stopp. Ganz wichtiges Schutzsignal. Oder auch die Tochter kann in ihrem Verhältnis zum Vater lernen, dass und wie man einem Mann vertrauen kann. Ja, das lernt sie ganz stark von ihrem Vater. Die guckt sich das ab, so. Ja, wie läuft denn das? Ich darf euch ein Beispiel nennen, ja, an der Stelle mal, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich berichte von Sabrina. Sie heißt anders, aber ansonsten ist es live. Sabrina ist 15 Jahre alt und führt Buch über ihre Sexualbeziehung. Sie ist jetzt angekommen bei 51. 51 Jungs oder Männer im Bett. Ihre Mutter ist doppelt so alt wie sie. Null Privatsphäre zu Hause, die Mutter kriegt alles mit, was Sabrina macht und umgedreht genauso und. Und gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit dem Vater aus, hört man von Sabrina gar nichts. Den kennt sie gar nicht. Und wenn du Mädels hast, in jungen Jahren, ja, als Teenager, Jugendliche und junge Frauen, wo du den Eindruck hast, Mensch, die werfen sich ja jedem Kerl um den Hals, dann mal die Frage zu stellen, wie war denn eigentlich das Verhältnis zu deinem Vater? Meistens wirst du auf einen wunden Punkt treffen. Das Verhältnis war gestört oder es gab gar kein Verhältnis. Und die Sehnsucht danach, dass dich endlich jemand annimmt, diese Leere in einem drin, mit Doppel-E geschrieben, ja. Väter haben da einen riesengroßen Einfluss und realisieren es manchmal so im täglichen Leben nicht wirklich. Vielleicht an der Stelle noch ein anderes Beispiel. Ich selber bin letztes Jahr in eine Situation gekommen, wo ich meine Frau nicht beschützen konnte. Ja, wir waren auf einer Zugfahrt, wir kamen von einer sehr schönen Einsatz, Marriage Week in Graz, Österreich, zurück, sind mit dem Zug gefahren. Und die letzte Station von Dresden nach Hause war halt ein wahrscheinlich unter Drogen stehender, alkoholisierter Nordafrikaner in unserem Zugabteil. Abteil war es nicht, sondern war so ein Großraumwaggon. Und und er fing dann an, irgendwelche Frauen anzupöbeln und anzuspucken und ging auf sie zu und habe gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich hier eingreifen. Ja, und habe denen dann den Weg versperrt, deeskaliert und so weiter und habe dann meine Frau hinter mir vorbeigelotst, dass sie den Zugbegleiter holen kann. Und er hat sich versucht, dann um den Mann zu kümmern, nur in dem Moment, als sie dann wiederkam, ja, und ich sozusagen aus der Bildfläche war, hat er zugeschlagen mit seiner rechten Hand, ihr genau hier oben rein, in zwischen die Augen und fast K.O., ja, gerade noch so auf dem Platz getaumelt. Und ich dachte, und dann stehst du daneben als Mann, Ehemann und Beschützer deiner Frau und überlegst, was machst du jetzt? Gehst du zu dem Typ oder gehst du zu deiner Frau? Was, ja, und eigentlich haben wir ja Zivilcourage gezeigt, haben die anderen Frauen geschützt, aber meine eigene Frau konnte ich nicht beschützen. Und ich sag euch das eine, das macht was mit dem Mann. Ja, was machst du jetzt falsch? Ja, und was läuft dir eigentlich schief? Ja, ganz nebenbei vielleicht noch erwähnt, wenn man jetzt in so einer Situation politisch ein kleines bisschen mehr rechts denken würde, Pünktchen, 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 ja, dann hättest du entsprechende Entwicklungen in deinem Gehirn und da kommt nichts Gutes dabei raus. Letzter Gedanke zum Vater Unser. Die ganzen Bitten des Vater Unser, egal welche man hernimmt, die setzen ja alle voraus, dass der Vater überhaupt zuhört, dass der aufmerksam ist. Unser tägliches Brot gib uns heute, das stößt nicht auf taube Ohren. Väter wenden sich ihren Kindern zu, sie sind aufmerksam. Ja? Und ich würde auch aus meiner Erfahrung sagen mit unseren 4 Kindern, sie haben das Wort Liebe mit 4 Buchstaben geschrieben. Z-E-I-T. Das war ihre Art, Liebe zu buchstabieren. Habe ich Zeit für meine Kinder? Und dann wird es super schwierig. Ja? Also im Reisedienst, wochenweise dann auf Achse und mit in der Jugendarbeit und was weiß ich nicht alles. Und das war manchmal schon ganz schön schwierig. Und wir haben uns dann gesagt, auch mit meiner Frau gemeinsam, es kommt vielleicht nicht nur auf die Quantität an, es kommt auch auf die Qualität an. Wie verbringst du Zeit mit deinen Kindern? Wie machst du das? Ja, du kannst auch da sein und es macht faktisch keinen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Und dann haben wir so bestimmte Maßnahmen eingeführt, die haben uns auch selber Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben gesagt, also alle unsere Familienfeiern zu Ehren unserer Kinder, die gestalten wir so, dass es ihnen gefällt und nicht, dass es den Erwachsenen gefällt. Also Schulanfang zum Beispiel in Sachsen, großes Fest, ja, und hier in alten Bundesländern wird das meistens gar nicht so groß gefeiert, wie ich mitbekommen habe. In Sachsen ganz großes Ding. Und da haben wir gesagt, also wir holen nicht die Verwandten ran und lassen unsere Kinder brav an der Tafel sitzen, wo die keinen Bock haben, einfach nur da brav da zu sitzen, sondern bei Schellers gibt's ein Geländespiel. Liebe Freunde, bringt eure Klamotten mit, eure alten. Es geht raus in den Wald zum Geländespiel und hinterher gibt's ein Lagerfeuer. Haben wir immer so gemacht. Manche sind dann gar nicht mehr gekommen, ja, weil sie wussten, Geländespiel. Aber die Kinder haben es uns zu danken gewusst. Da kamen dann solche Sätze, Papa, der Wald ist der schönste Spielplatz. Oder einer meiner Jungs sagte zu meiner Frau, wenn du zu schön bist für den Wald, schlägt der Wald zurück. Ja, und solche Sachen. Und ich hatte den Eindruck, ja, das hat sie geprägt. Ich bin überzeugt davon, wenn ihre Kinder jetzt auch in entsprechendem Alter sind, werden die das ähnlich machen. Ja? Oder noch, als sie kleiner waren, ja, die bauen dann mit ihrem Duplo und obendrauf Lego einen riesen Turm und rufen, Papa, Papa, guck mal an, was ich gebaut habe. Ja, und ich habe mein Büro daneben oder zumindest in der Wohnung. Jetzt kann ich mich entscheiden, gucke ich mir das an und sage, ich habe keine Zeit. Wenn ich so reagiere, keine Zeit, wird er mir das vielleicht nochmal sagen und beim dritten Mal sagt er, der Papa, den interessiert es sowieso nicht. Ja? Aufmerksamkeit, Zuwendung. Ich habe dann mit meinem Ältesten angefangen, irgendwann gesagt, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Ich werde, um eine gute Beziehung zu ihm zu haben, abends mit ihm immer mal eine Runde laufen. Also nicht joggen, sondern laufen, wandern sozusagen, immer zum Kaufland, 2 Kilometer hin und 2 Kilometer zurück. Und die Hinwege waren meistens angestemmt. Also ich habe versucht, so irgendwie Fragen zu stellen, was man nur eben so Smalltalk-mäßig alles fragen kann und wie läuft es in der Schule und so weiter und so fort. Und es waren eher so angestemmte Gespräche. Die Rückwege waren immer genial. Wir waren in den besten Gesprächen drin und kam alles raus, was ihn bewegt, ja, was mit Beziehung zusammenhängt, mit seinen Berufswünschen, die er sich vorstellt und. Und mit den anderen Jungs war es eigentlich ähnlich. Und dann fand ich das ganz toll, zur Hochzeit unseres ältesten Sohnes hat er sich eine Rede vorbereitet, hat das auch sehr niveauvoll gemacht. Und dann kam das rüber, wie wertvoll ihm diese Zeiten waren, mit seinem Papa zusammen einfach nur zu laufen. Für mich eine Dreiviertelstunde, die ich mir dann einmal vielleicht oder zweimal maximal in der Woche genommen habe, wo ich heute dankbar bin dafür, dass ich die Zeit nicht anders eingesetzt habe. Ich habe ja diese Predigt begonnen mit einem säkularen Buchzitat und ich möchte sie auch beenden mit einem säkularen Zitat. Es ist etwas länger und es richtet sich aber auch wieder an Väter im Blick auf ihre Töchter. Und zwar aus der Huffington Post. Übrigens, wer diesen Text haben möchte, wir können dafür sorgen, dass ihr den bekommt. Genauso auch wie einen Artikel zum Thema Vatersein, was so ein bisschen noch ein paar Informationen liefern könnte, die ich heute hier nicht bringen könnte. Also entweder ich bringe nächste Woche da mal ein bisschen was mit, wenn wir wieder hier sind, oder wir machen es irgendwie online, also die Möglichkeit besteht. Ich lese euch mal den Text von Tara Hetman. Ich stehe mit meinem Auto vor der Werkstatt und warte. Vier Männer in Flanellhemden, mich hat mal wieder keiner über den Dresscode informiert, und ich sitzen herum, riechen an Reifen und atmen Abgase ein, während eine bezaubernde kleine Elfe um ihren Vater herumtanzt. Sie klettert an ihm hoch, kichert, dreht sich um und tanzt wieder auf den Platten. Sie tanzt und springt in ihrem pinken Tüllrock. Ihre schwarze Wollstrumpfhose hängt locker um ihre winzigen Knie. Und ihre Daunenjacke ist so dick, dass ihre Arme wie bei einem Michelin-Männchen abstehen. Die Krönung des ganzen Ensembles ist im wahrsten Sinne des Wortes ein glitzerndes Diadem, das mit einer Unmenge an Haarnadeln an ihrem Kopf festgesteckt ist. Sie ist ungefähr 4 Jahre alt, zu klein und verletzlich. Sie scheint sich darum keine Sorgen zu machen, während sie irgendwas über Teekessel und Marienkäfer singt. Während ich ihr zuschaue, steigen mir die Tränen in die Augen. Und während ich ihm zuschaue, wie er ihr zuschaut, steigen mir weitere Tränen in die Augen. Mit 4 Jahren kann sie unmöglich wissen, welchen Einfluss dieser Mann auf ihr Leben haben wird. Sein Charakter, seine Worte. Und vielleicht weiß er es auch nicht. Im Namen aller kleinen Mädchen, die noch nicht alt genug sind, um es ihren Papas zu sagen, sage ich euch, was wir uns von euch wünschen. Erstens, wie du mich liebst, so werde ich mich selbst lieben. Zweitens, die Nummerierung lasse ich jetzt dann bleiben. Frag mich, wie es mir geht und hör dir meine Antwort an. Ich muss wissen, dass du mich wertschätzt, bevor ich mich selbst wertschätzen kann. Mein Maßstab, wie ich behandelt werden sollte, ist, wie du Mama behandelst, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht. Wie gesagt, säkularer Text. Ich spüre, wenn du sauer auf mich bist, auch wenn ich es nicht verstehe, also erklär es mir bitte. Jedes Mal, wenn du mich oder jemand anderen gut behandelst, lerne ich, der Welt mehr zu vertrauen. Ich muss lernen, dass ich deiner körperlichen Stärke vertrauen kann, damit ich auch anderen Männern körperlich vertrauen kann. Sprich bitte über Sex nicht wie ein Teenager, sonst denke ich, dass es etwas Schmutziges ist. Wenn du mit mir sanft sprichst, kann ich viel besser verstehen, was du sagst. Wie du über den weiblichen Körper redest, wenn du Witze machst, prägt meine Selbstwahrnehmung. Wie du mit meinem Herzen umgehst, so werde ich auch andere damit umgehen lassen. Wenn du mich ermutigst, Freude am Leben zu finden, werde ich immer danach suchen. Wenn du mir beibringst, wie sich Sicherheit anfühlt, wenn wir zusammen sind, werde ich mich besser vor Männern schützen können, bei denen ich nicht sicher bin. Bring mir die Liebe zur Kunst, zur Wissenschaft, zur Natur bei und ich werde lernen, dass der Intellekt wichtiger ist als die Kleidergröße, die ich trage. Lass mich genau das sagen, was ich sagen möchte, auch wenn es falsch oder albern ist, denn ich muss wissen, dass es für dich okay ist, dass ich meine Meinung sage. Wenn ich älter werde und mein Körper anfängt, sich zu verändern, hab keine Angst davor, denn sonst werde ich denken, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Wenn du dir selbst genügen kannst, werde ich es auch können. Wenn ich dir sage, dass du mich lassen sollst, verlass mich bitte nicht, denn ich werde immer zu dir zurückkommen und dich brauchen. Wenn du deine verletzliche Seite zeigen kannst, werde ich lernen, mit meiner eigenen Verletzlichkeit umzugehen, anstatt mich davor zu fürchten. Wenn du mich dabei helfen lässt, das Auto zu reparieren und das Haus zu streichen, werde ich daran glauben, dass ich alles tun kann, was ein Junge auch kann. Ob es muss, da kann man ein Fragezeichen setzen. Wenn du meine Weiblichkeit beschützt, lerne ich, dass alles an mir schützenswert ist. Wie du unseren Hund behandelst, wenn du denkst, dass ich nicht gucke, sagt mir mehr über dich als so ziemlich alles andere. Lass Geld nicht die Welt oder zumindest nicht unser Leben regieren, denn sonst lerne ich nicht, es oder dich zu respektieren. Umarme, halte, küsse mich auf alle Arten, wie ein Papa es tun sollte. Ich muss lernen, wie gesunde Berührungen sich anfühlen. Lüg mich bitte nicht an, denn ich glaube alles, was du sagst. Geh schwierigen Gesprächen nicht aus dem Weg, denn dann glaube ich, dass ich nicht wert bin, dass man um mich kämpft. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Kleine Mädchen lieben ihre Papas. Sie glauben, dass er den Mond an den Himmel gehängt hat. Denkt ab und zu daran, dass euer kleines Mädchen, das in einem rosa Tüllrock um euch herum tanzt, eines Tages erwachsen sein wird. Was soll es sie über die Männer, das Leben, sich selbst und die Liebe wissen? Was ihr jetzt macht und sagt, hat ihr ganzes Leben lang Auswirkungen. Liebe Papas, unterschätzt niemals die Auswirkungen eurer Worte und Taten auf eure Töchter, egal wie alt sie sind.